Reisen beginnt im Kopf, der Merian-Podcast.
Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Wie schön, dass ihr heute wieder dabei seid bei einer neuen Folge von Reisen beginnt im Kopf, dem Podcast von Merian. Wir nehmen euch ja in diesem Podcast immer wieder mit auf Kopfreisen. Und dieses Mal ist es ein Heimspiel für uns.
Oh ja, und was für eins. Es geht nämlich heute nach Hamburg, in unsere Stadt. Wir sind ja beide hier schon lange zu Hause, aber diesmal spitzen wir es noch ein wenig zu und zeigen euch den Teil von Hamburg, der für mich persönlich wirklich der allerschönste ist, nämlich Hamburg an der Elbe. Hier hören wir sie. Am breiten Strom, da wo man die dicken Pötte sieht, die Hafenkräne, natürlich auch die Elbphilharmonie.
Ja, die Elbe, die bringt es ja auf einen guten Kilometer Breite hier in Hamburg, kurz hinter Hamburg vielleicht noch ein Stück. Und sie ist ja insgesamt über 1000 Kilometer lang, knappe 1100. Von hier bis zur Nordsee sind es nochmal so um die 100, jetzt nur mal so zur groben Lokalisierung. Und wir haben uns als Ausgangspunkt für diese Folge ein ganz besonderes Haus ausgesucht. Eine kleine, feine Ikone an der Elbe mit einer langen, spannenden Historie und mit der, ich wage jetzt mal ein Superlativ, mit der schönsten Elbterrasse der Stadt. Das ist die Lindenterrasse im Hotel Louis C. Jacob.
Ja, aber bevor wir euch dort jetzt den perfekten Elbblick für die Ohren eröffnen, stellen wir uns selbst noch mal kurz vor. Für alle von euch, die vielleicht heute zum ersten Mal reinhören, mein Name ist Inka Schmeling.
Und ich bin Katrin Sander. Wir hosten diesen Podcast jetzt schon 3 Jahre und tatsächlich damals die allererste Folge, das war auch Hamburg. Weißt du noch, Inka?
Na klar, weiß ich das noch. Mitten im ersten Corona-Lockdown und genau, da fing alles an. Und gerade deshalb finde ich es jetzt total spannend, das ja nochmal zu fokussieren auf das Elbufer und eben auch auf dieses besondere Haus hier. Ja, und da starten wir jetzt unsere Kopfreise.
Ja, und hierher werden wir auch immer mal wieder zurückkehren in dieser Folge. Los geht's also. Wir sitzen hier, man hört's, auf der Lindenterrasse. Leise Musik, Stimmengewirr, unter uns die Elbe. Und dieses Gefühl, da übers Wasser zu gucken, das tut gut, oder?
Oh, das tut sowas von gut. Das ist richtig, ja, richtig Weitblick. Und man muss sagen, ein Ort, der vielleicht für so einen Podcast hier fast ein bisschen gefährlich ist, weil man eigentlich gar nicht mehr weg möchte. Ich möchte einfach sitzen bleiben, denn das, ich weiß nicht, das hat was von Freiluft-Blockbuster hier, oder? Dieses Elbpanorama.
Du, dann gönnen wir uns doch hier ruhig mal ein paar Minuten und stellen euch dieses Haus hier kurz vor. Das Louis C. Jacob liegt in Hamburg-Nienstedten. Das ist im Westen der Stadt, bis ins Zentrum. Zur Elbphilharmonie sind es von hier gut 10 Kilometer. Und in die andere Richtung, da kannst du theoretisch eben immer weiterfahren bis zur Nordsee.
Ja, okay, aber vorher kommt dann noch Hamburgs Westen, also Blankenese, Rissen. Und ja, wir nehmen euch einfach jetzt in jede der beiden Richtungen mal ein Stück weit mit. Und zwischendurch, da kehren wir hier nochmal ein im Louis C. Jacob und zwar für einen schönen Afternoon-Tea.
Ja, oder vielleicht auch zum Essen im Restaurant.
Mal gucken, wonach uns dann ist.
Genau, denn hier im Restaurant Jacob, da kocht einer der besten Köche Deutschlands. Thomas Martin ist berühmt für seine französische Küche.
Ja, und auch mit ihm werden wir ja nachher noch reden, ne?
Genau, er wird uns ein bisschen erzählen über sein Restaurant, über seine Arbeit. Und seine Küche, die passt ja sehr gut zu diesem Haus, denn man hört es ja schon am Namen, das Louis C. Jacob hat französische Wurzeln.
Ja, wobei, also wenn wir ganz an den Anfang zurückgehen, bevor der erste Louis Jacques hier aufschlug, da gab es genau hier in diesem Haus an der Elbe eine ziemlich norddeutsche Zuckerbäckerei, geführt von einem gewissen Herrn Nikolaus Paridom Burmeister. Der war Spezialist für Süßes, aber nicht nur. Er hatte außerdem eine große Leidenschaft für Pyrotechnik oder, ja, wie man heute wahrscheinlich sagen würde, schlicht Böllern.
Stimmt, Torten und Kanonen, das waren seine beiden Passionen. Er hat seine Kanonen eigentlich ja so ein bisschen selbst gebastelt und hat damit immer Salutschüsse abgefeuert. Damit hat er die Schiffe auf der Elbe begrüßt, ja, bis dann tragischerweise einmal seine Böllerschüsse nach hinten losgingen. Das kostete ihn dann das Leben im Jahr 1790.
Und seine Frau Maria Elisabeth, die war auf einmal Zuckerbäckerwitwe, war allein mit 6 Kindern. Und sie hat dann das Geschäft weitergeführt, hat sich durchgeschlagen, bis schließlich irgendwann Daniel Louis Jacques hier auftaucht. Ein Hugenotte, den es damals in den Wirren der Französischen Revolution ausgerechnet nach Hamburg verschlägt.
Ja, und der sich in Frau Burmeister verliebt. Jacques ist eigentlich Landschaftsgärtner. Er hat mit der Zuckerbäckerei oder auch mit der Gastronomie eigentlich nur wenig Berührungspunkte. Aber Die Zuckerbäckerei ist ja nun mal schon da und er und Maria Elisabeth, die machen daraus dann ein Gasthaus. Und für dieses Gasthaus, da legt er dann diese Lindenterrasse an, auf der wir jetzt hier den Ausblick genießen.
Daniel Louis Jacques, der ist ja nur der erste in einer langen, langen Reihe von Jakobs, die noch nach ihm kamen, denn der Name Jacques, der wird ziemlich schnell eingedeutscht. Und erst so rund 100 Jahre später, da macht dann einer von denen aus dem Gasthof ein Hotel. Der ist dann auch gleich Direktor, Louis Karl Jakob, das C im Hotelnamen, das hat er dem Haus verliehen.
Und er hat auch den Ton des Hauses gesetzt, kann man sagen, denn das Louis C. Jakob ist ja bis heute ein ganz besonderes Hotel. Wir sprechen darüber jetzt mit Judith Fuchs-Eckhoff, sie ist die Direktorin hier im Haus und sie kennt jeden Gast mit Namen. Das haben wir eben schon registriert, als wir gemeinsam mit ihr durchs Hotel gegangen sind. Frau Fuchs-Eckhoff, wie würden Sie denn selbst Ihr Haus beschreiben?
Wir sind ein sehr, sehr familiäres Hotel und wir definieren uns auch wirklich über so unsere Vision, diese, sagen wir, eine Herzlichkeit dem Gast gegenüber, ohne Standards, die irgendwo festgeschrieben sind, sondern es soll, bei uns steht die Authentizität im Vordergrund und das macht diesen familiären Charakter eben auch aus. Und viele Stammgäste, die einfach zu uns kommen, die kommen nach Hause. Also es ist immer so eine Floskel, aber irgendwie passt es beim Jakob wirklich hundertprozentig. Heute Morgen sagte ein Gast zu mir, dieses Haus ist wie eine E-Ladesäule. Man kommt hierher und tankt auf, ne? Man tankt Energie, man kommt runter, man entschleunigt. Und das ist schon etwas, auf das, was wir sehr viel Wert legen, dass dieser familiäre Charakter, dass der wirklich bei jedem Gast auch tatsächlich gelebt wird, weil es soll von Herzen kommen, ne?
Und sagen Sie mal, haben Sie einen Lieblingsort hier im Hotel? Also, wobei, ehrlicherweise ist es wahrscheinlich schwierig, ne? Bei der Konkurrenz der Terrasse, oder?
Da freue ich mich wirklich jeden Tag, wenn ich hierher komme und meine Morgenrunde im Frühstück mache und sehe in glückliche Gesichter der Gäste, die einfach, ja, die diesen Ausblick genießen. Die sagen, es gibt keinen schöneren Ort hier. Die Schiffe kommen vorbei. Jetzt gerade in dieser Jahreszeit, es ist so toll, wenn die Linden noch nicht ganz grün sind und das Blätterdach noch so ein bisschen Luft lässt und die Sonne blinzelt da so durch. Also das ist einfach, das ist fantastisch.
Ja, und noch dazu sind wir auf dieser Terrasse ja an einem Ort mit geradezu kunstgeschichtlicher Bedeutung. Denn diese Lindenterrasse hier, die war Motiv für eine ganze Serie von Bildern des Malers Max Liebermann. Liebermann kam 1902 hier ins Haus und zwar sehr gezielt. Denn Alfred Lichtwag, der erste Direktor der Hamburger Kunsthalle, der hatte ihn nach Hamburg eingeladen, weil ihm damals die schönen Landschaftsbilder seiner Stadt fehlten. Und weil er sie nicht hatte, hat er sie eben in Auftrag gegeben.
Okay, und Liebermann, der wusste dann sofort, wo er hin wollte für diese schönen Landschaftsbilder?
Er kannte das wohl auch schon, weil er auch Mitglied war in diesem Hamburger Künstlerclub. Der hat sich 1897 gegründet. Da waren dann so Leute wie Ilies und Schaper, Herbst dabei. Und er sagte, okay, ich gehe zu dem Jakob und mal die Terrasse.
Und Herr Jakob fand das großartig, oder?
Es gibt so nette Anekdoten, dass er dann zu Heinrich Jakob geht und sagt, schönen guten Tag, Herr Jakob, ich würde gern Ihr Hotel malen. Da sagt er, hier brauchen Sie nichts malen, ich habe gerade frisch gestrichen. Und das erzählen wir natürlich auf Hausführung immer besonders gerne und jeder schmunzelt so ein bisschen, aber es war natürlich ziemlich schnell klar, dass hier nicht irgendwie die Wände gestrichen werden sollen, sondern dass hier also Kunstwerke entstehen.
Eines der Bilder von Liebermann hängt ja sogar bei Ihnen in der Wohnhalle. Gleich hinter der Terrasse liegt dieser gemütliche Raum. Also ein echter Liebermann, dazu Elbblick, Eleganz, große Kunst. Inka, es wird immer schwieriger, hier aufzubrechen.
Ja, aber wir reißen uns jetzt mal los, wir schaffen das und schnappen uns einfach dafür zwei Hotelfahrräder.
Das sind übrigens ganz coole Teile, so aus Bambus, die man sich hier leihen kann. Und mit denen fahren wir jetzt erstmal elbabwärts, Richtung Norden, wobei die erste Etappe, die ist echt nur ein Katzensprung. Also wir fahren gerade mal 5 Minuten vielleicht. Aber wir können nicht einfach dran vorbeifahren, denn dafür ist der Hirschpark schlicht zu schön.
Du, es ist ja eine Kopfreise. Also wir haben alle Zeit der Welt, was wirklich gut ist. Denn tatsächlich kann man im Hirschpark locker einen Nachmittag verbringen. Der ist groß, über 24 Hektar und ja, auch wirklich sehr vielseitig. Es ist so ein richtig schöner englischer Landschaftsgarten, aber eben einer mit Elbblick.
Früher, also so ungefähr um die Zeit, als der erste Jacques hier nach Hamburg kam, Ende des 18. Jahrhunderts, da erstreckte sich hier das größte Landgut der Stadt. Natürlich mit entsprechendem Landhaus. Und all das gehörte einem reichen Hamburger Kaufmann. namens Johann Godefroy. Später kam dann auf dem Areal noch so ein kleines Kavaliershaus dazu und das gibt's heute noch und die Hamburger kennen es als Vitus.
Und als sehr guten Anlaufpunkt für Kaffee und Kuchen. Brauchen wir beide jetzt aber vielleicht erstmal noch nicht, ne? Nach dieser ersten kurzen Mini-Etappe. Vielleicht ja, laufen wir lieber hier so ein bisschen noch durchs Grün. Schauen wir bei den Hirschen vorbei, die gibt's hier nämlich tatsächlich. Der Name sagt's ja schon. Außerdem noch Dammwild und das macht den Park ja wirklich auch sehr beliebt bei Familien, vor allem bei den kleineren Familienmitgliedern.
Übrigens wie immer bei Reisen beginnt im Kopf. Alle Tipps, alle Orte, die wir euch in dieser Folge nennen, die findet ihr nochmal zusammengefasst auf merian.de. Dort stellen wir euch unsere Tipps fürs Hamburger Elbufer zusammen und der Link zur Website, der steht dann ganz easy zu finden in den Shownotes zu dieser Folge.
Wir sind inzwischen im Kopf jetzt einfach mal ein Stück weiter gefahren und sind angekommen in Blankenese, ein Stadtteil, ja, man kann fast sagen, mit so einem gewissen Ruf. Sehr, sehr gediegen, sehr wohlhabend, aber vor allem wirklich auch sehr, sehr hübsch.
Und Blankenese ist ja der bergigste Stadtteil im flachen Hamburg. Es gibt hier ja gleich zwei Berge.
Ja, Berge, Katrin, ich weiß nicht, kann man davon echt sprechen? Oh.
Naja, also norddeutsche Berge, kleine Berge.
Wirklich kleine Berge, ja.
Das sind einmal der Bauersberg. Und dann noch der immerhin stolze 74,5 Meter hohe Sühlberg. Und rund um den Sühlberg, da zieht sich das berühmte Blankeneser Treppenviertel.
Okay, das heißt, wir stellen jetzt unsere Hotelfahrräder auf dieser Kopfreisenetappe einfach mal ab. Die bringen uns hier wenig, denn hier ist Treppensteigen angesagt. Und zwar allerschönstes Treppensteigen. Keine Ironie, denn tatsächlich, es gibt hier so um die 5000 Stufen im Treppenviertel. Das kann also durchaus auch mal ziehen in den Waden. Aber die Kulisse beim Hoch- und Runtersteigen, die ist einfach einmalig.
Ja, total. Ganz viele weiße Fassaden. Ich finde ja, das hat fast was Skandinavisches hier. Liegt auch daran, dass Blankenese sehr, sehr grün ist. Es gibt viele Parks. Und natürlich im Treppenviertel gibt es keine Autos. Stufen fahren wäre schwierig.
Ja, und auch abseits des Treppenviertels ist es ganz schön verwinkelt und eng. Und deswegen finde ich, also du hast natürlich recht bei der Farbe, bei diesem Weiß. Aber irgendwie hat das gleichzeitig auch was total Südliches hier. Also
ja, fast so ein bisschen italienisch, ne? Mit diesen engen Gassen und verwinkelt.
Ja, sowas, genau, sowas Dörfliches, ne? Also wirklich, wirklich sehr charmant. Und der HVV, also der Hamburger Verkehrsverbund, der hat sogar eigene kleine Busse für Blankenese. Die haben auch einen sehr schönen Spitznamen, nämlich Bergziegen.
Ja, siehst du mal, uns reicht ein 75 Meter hoher Berg.
Zwei Berge, Katrin,
zwei Berge. Und schon fühlen sich die Verkehrsbetriebe alpin. Das ist doch, ich finde das sympathisch an Hamburg, oder? So eine hanseatische Überschwinglichkeit, was das Bergige angeht.
Ja, und da sag noch einmal, wir hätten immer Understatement hier, ne? Im Norden.
Ja, komm, wir lassen uns jetzt mal ein Stückchen wieder weiterrollen. Und zwar jetzt bis fast an die Grenze Hamburgs zu Schleswig-Holstein. Da liegt nämlich mein persönlicher Lieblingselbstrand und das ist der Elbstrand Wittenbergen. Wir sind jetzt hier im Stadtteil Rissen und haben vor uns einen wunderschönen weißen Strand. Die Wellen plätschern hier an, Möwen fliegen in der Luft.
Oh, das klingt schon fast nach Nordsee hier.
Du isst es ja auch schon fast, gefühlt. Und das ist auch tatsächlich ein Grund, warum ich wirklich so gerne hierher komme. Du kriegst zum Beispiel die Gezeiten hier an diesem Stück Elbufer schon so richtig mit. Also wenn du dich hier mal ein Stündchen hinlegst, dann merkst du, wie das Wasser steigt, beziehungsweise der Strand immer schmaler wird. Und das gibt mir tatsächlich das Gefühl, ja, ich bin fast schon am Meer. Wind, Wasser, Ebbe und Flut.
Ja, und dazu dann noch ein klassischer Leuchtturm, rot-weiß gestreift. Und tatsächlich ist die Elbe hier ja auch so breit schon, das hat schon so eine gewisse Weite. Also eigentlich finde ich der perfekte Ort zum dicke Pötte schauen, oder?
Definitiv, aber auch zum Spazierengehen tatsächlich. Denn oberhalb der Elbe, da zieht sich hier so ein kleiner Wald. Und am Wasser lang kann man ganz toll zum Falkensteiner Ufer laufen. Die Abstädte, die gehen quasi so ineinander über. Und was ich dort sehr mag, ist das Elbe-Camp. Das ist ein ganz netter kleiner Campingplatz mit einem hübschen Café namens Lykus. Alles sehr, sehr relaxed, kleines bisschen alternativ und eben, ja, ein wunderbarer Ort, um der Elbe ganz nah zu sein.
Du, bevor wir aber jetzt gedanklich komplett der Elbe folgen bis zum Ende und an der Nordsee stehen, bin ich dafür, dass wir uns doch nochmal zurück zum Louis C. Jacob beamen, also eigentlich auf dem direkten Weg vom Campingplatz zum Fünf-Sterne-Hotel. Und wir haben es ja am Anfang schon kurz angerissen, die Küche im Jakob, die ist wirklich exzellent und so langsam kommt bei mir jetzt doch so ein Appetit auf.
Ja klar, sehr gerne. Also wir beide gehen zurück auf Los und hören uns mit euch gleich wieder im Luize Jakob an der Elbe nach einem ganz kurzen Spot.
In dieser kurzen Pause möchten wir euch die Elbphilharmonie-Pakete des Hotel Luize Jakob vorstellen. Wer ein Konzert in der Elfi erleben möchte, der hat für die Saison 2023-24 noch die Chance, daraus ganz einfach ein einzigartiges Kulturerlebnis zu machen.
Ob der Ausnahmepianist Lang Lang in der Elbphilharmonie spielt oder die Wiener Philharmoniker den großen Saal mit voller Orchesterkraft erfüllen, das Luize Jakob hat für seine Gäste Karten für die besten Konzerte reserviert und diese in besondere Arrangements eingebunden. Dazu gehören natürlich 2 Übernachtungen im Fünf-Sterne-Hotel Luize Jakob mit exzellentem Frühstück, außerdem die Konzerttickets und ein Pre-Show-Dinner im Karls direkt an der Elfi.
Ja, und dann als Bonbon nach dem Konzert noch die Rückfahrt mit der hoteleigenen Barkasse. Und zwar bei Käse und Wein. Also wirklich ein perfektes Paket. Alle Informationen zu den Arrangements, die gibt's online auf hotel-jakob.de. Und den direkten Link zu den Angeboten, den findet ihr auch in eurer Travellist auf merian.de.
Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Nach unserer Tour elbabwärts Richtung Hirschpark, Blankenese und Wittenbergener Strand sind wir jetzt wieder angekommen in unserem eleganten Headquarter der heutigen Folge im Hotel Luize Jakob in Nienstedten.
Ja, wir wollen ein bisschen über Essen und Genießen reden. Auch das gehört dazu, wenn man Hamburg an der Elbe erleben möchte. Und dafür treffen wir hier im Hotel einen der besten deutschen Köche überhaupt. Thomas Martin kocht seit 1997 im Jakob-Restaurant. Und bevor wir jetzt zur Küche kommen, vielleicht nochmal ein Wort über den Raum des Restaurants. Denn ja, der ist allein für sich schon ein Erlebnis.
Total. Also erstmal diese großen Fenster, die gehen natürlich raus zur Elbe. Aber auch die Wände, die sind schon bemerkenswert. Denn da sieht man hier so zarte, japanisch anmutende Wandgemälde. Und die haben eine sehr besondere Geschichte. Sie stammen nämlich aus dem alten Ballsaal des Luize Jakob. Der wurde 1895 eingerichtet. Damals ging es gar nicht unbedingt nur um große Bälle, sondern es war ein Saal ansehnlicher Größe. So hieß das damals. Und in diesem Saal, da wurden zum Beispiel Familienfeste gefeiert. Einer der Jakobs, diesmal war es ein Heinrich, der richtete diesen Saal ein und später geriet dann dieses Zimmer, dieser Raum in Vergessenheit. Und dass man später dann diese Wandmalereien unter einer Tapete wiedergefunden hat, das war eigentlich ein reiner Glücksfall.
Das Ambiente hier, also diese ganze Stimmung, ne, das hat wirklich was sehr Persönliches. Auch hier im Restaurant. Herr Martin, Sie haben ja eine lange Geschichte mit dem Haus. Sie sind seit über 25 Jahren hier. Wie war denn das? Also warum haben Sie sich damals ausgerechnet für das Jakob entschieden?
Also ich habe ja, als ich damals 97 ins Jakob kam, ich war vorher Sous-Chef in einem Zwei-Sterne-Restaurant und das war französische Küche haben die gemacht da. Und ich habe grundsätzlich französische Küche gelernt. Also ich habe bei großen Chefs gearbeitet, die in Frankreich waren. Ich selbst war auch in Frankreich und deswegen ist mein Küchenstil schon mal frankophil. Und ich kam hierher und habe mich sofort in dieses Restaurant verliebt. Das Jakobsrestaurant mit seinen hohen Decken, mit den Wänden, der Boden, die Kristalllüster. Und ich habe mich sofort in dieses Restaurant nicht nur verliebt, sondern ich habe auch erkannt, dass im Grunde da meine Art Küche hinpasst, nämlich die französische Küche, die ich gelernt habe.
Passt das denn eigentlich so gut zusammen, diese hanseatische Gediegenheit, sage ich mal, und die feine französische Küche?
Ich habe meine französische Küche mit der Regionalität verbunden. Ich habe damals schon angefangen, mit Produzenten aus der Umgebung zusammenzuarbeiten, Gemüse, Kräuter, Fische aus den deutschen Gewässern. Und ich habe damals schon so gearbeitet, wie man es heute alles gerne nach außen dreht, habe ich schon immer gelebt. Und von daher habe ich auch die Region eben mit meiner französischen Kochkunst verbunden. Und so ist eben dieses Jakobfest hier in diesem Westen verwurzelt, aber eben auch in die gesamte Region Norddeutschland, wo ich meine Produkte eben hier bekomme. Und irgendwie ist das alles eins. Hamburg, Jakob, Frankreich, die Region, Norddeutschland können Sie alles in einen Topf tun. Das kommt dann unten, kommt dann was Schönes dabei raus. Ja.
Wie würden Sie denn die Atmosphäre hier im Jakob beschreiben? Also vielleicht einfach mal so spontan in Schlagworten.
Elegant, offen, Blick auf die Elbe und auf die Lindenterrasse. Und mittlerweile, oder damals auch schon, aber jetzt noch mehr, unkompliziert, entspannt.
Unkompliziert, das finde ich ja ein sehr spannendes Stichwort in Bezug auf die Haute Cuisine. Wie kann ich mir das denn vorstellen?
Das heißt nicht, dass Sterneküche kompliziert wäre, aber für uns war es eben die Entscheidung, dass wir uns verschlanken. Das heißt, dass wir unsere Menüs etwas kürzer gemacht haben, die Gerichte vielleicht ein, zwei Handgriffe weniger und die Karte einen Tick verkleinert, aber immer noch meine Handschrift und mein Stil ist nach wie vor auf der Karte bei jedem Gericht zu erkennen. Aber das Ganze wirkt unkomplizierter, vielleicht deutlich zu sehen, auch im Servicebereich.
Sie meinen so ein bisschen weniger formell?
Sie erkennen es am Serviceablauf, ist alles etwas lockerer. Auch nicht immer von rechts einsetzen, von links aufnehmen, da wo Platz ist, wo sich der Gast wohlfühlt und nicht die Gerichte innerhalb von 2 Minuten erklären, die Geschäftsleute unterbrechen bei ihren Gesprächen, sondern dem Gast Raum geben, dem Gast sich wohlfühlen lassen und das Essen und die Getränke nicht über den Gast stellen, sondern den Gast in den Vordergrund stellen. Das ist, glaube ich, jetzt das, was man im Jakobsrestaurant spürt.
Also für mich klingt das sehr, sehr sympathisch und auch, ja, angenehm nahbar. Sagen Sie mal, Herr Martin, wo ist denn eigentlich Ihr Lieblingsort hier im Hotel? Sie haben uns ja vorhin schon erzählt, Sie mögen die Stimmung im Restaurant, so wenn es sich füllt, mittags oder abends, wenn das Geraune losgeht, die Stimmen, das Gläser klingen. Gibt es außerdem noch so einen speziellen Platz, der Ihnen besonders gefällt?
Wir haben ja in Jakob eine große Küche, wo die in Posten eingeteilt ist. Und was ich gerne mache, ist Fisch zubereiten. Und der Fischposten ist für mich der Posten, wo ich auch am meisten immer wieder war, wenn mal ein Koch ausgefahren war oder ich mal keinen Posten mehr hatte oder ich mal eingeteilt war, dann habe ich den Fischposten gekocht. Und ich kenne da jede Ecke und jeden Topf, jede Pfanne und da fühle ich mich halt sehr wohl.
Fisch, das ist ein sehr, sehr gutes Stichwort. Wer wie Sie den Fischposten so liebt, der hat doch garantiert auch ein Fischgericht, das er besonders schätzt, oder? Also vielleicht so, ja, so Ihr Signature-Dish hier in der Küche des Jakob?
Und zwar gibt es einen Klassiker, Steinbutt mit Beurre Blanc. Beurre Blanc ist im Grunde meine Lieblingssoße. Die mache ich auch, das ziehe ich bis zur Rente durch. Und das ist eine tolle Soße mit einer Weinreduktion, mit Schalotten. Und dann wird da eine Butter eingerührt und ist ein Säurespiel. Und diese cremige Soße zusammen mit dem gebratenen Steinbutt ist ein Klassiker im Jakob. Ja.
Okay, Inka, ich dachte eigentlich, wir setzen uns zum Afternoon-Tea wieder auf die Terrasse. Aber ich glaube, es muss jetzt der Steinbutt werden.
Da bin ich total dabei. Das klang sehr überzeugend, was Herr Martin da erzählt hat. Und es gibt uns auch noch ein bisschen Zeit, hier noch so einen Moment durchs Hotel zu streifen. Wir haben ja vorhin schon über Max Liebermann geredet. Und tatsächlich ist sein Bild der Lindenterrasse, das ist ja nur ein Werk in der echt beeindruckenden Kunstsammlung hier im Hotel.
Das stimmt. Insgesamt zählt diese Kollektion ja um die 500 Werke. Und was ich bemerkenswert finde, ist, dass so gut wie alle davon auch tatsächlich im Hotel zu sehen sind. Also in den Fluren, in der Wohnhalle und natürlich auch in den Zimmern. Ein Schwerpunkt in dieser Sammlung liegt auf dem 18., 19. Jahrhundert. Aber vom Genre her sind die Werke gar nicht unbedingt so auf einen Nenner zu bringen, sondern wirklich ganz, ganz vielfältig und das macht ja auch den Reiz aus.
Frau Fuchs-Eckhoff, Sie haben uns ja erzählt, dass auch die Gäste die Kunstsammlung wirklich, wirklich sehr zu schätzen wissen. Wie erleben Sie das denn als Hoteldirektorin?
Also man trifft wirklich, wenn man durch dieses Haus flaniert, schon immer einiges. Und das registrieren auch kunstbeflissene Gäste, die stehen dann manchmal wirklich so mit Tränen in den Augen vor mir und sagen, wissen Sie eigentlich, was für Kunstwerke Sie hier hängen haben? Also das ist schon was Besonderes.
Sie engagieren sich ja auch selbst sehr stark dafür, die Geschichte des Hauses zu dokumentieren. Sie sammeln selbst Dokumente, Bilder, haben schon ein großes Archiv, also haben die Chronik des Hotels quasi bei sich schon. Wie machen Sie denn das? Wie gehen Sie da vor? Wie finden Sie Ihre Quellen?
Also ich glaube ja wirklich, wenn man offen für etwas ist und wenn man sich für etwas interessiert, dann hast du eine Antenne. Und ich hatte jetzt auch letzte Woche, war ein Gast, einzelner Herr, beim Frühstück und dann bin ich hin und habe ihn gefragt, ob es ihm gefallen hat, ob er gut geschlafen hat. Und dann sagt er ja und er kennt das Hotel seit so vielen Jahren, er sei früher mit seiner Mutter immer hier gewesen. Na, stellte sich heraus, dass seine Mutter Schriftstellerin ist und früher für 20th Century Fox auch Drehbücher geschrieben hat, eine ganz tolle Frau. Und die waren häufig in den 60ern hier. Und da sage ich, Mensch, in den 60ern, da habe ich so gar kein Bildmaterial. Das waren nämlich ganz tolle Zeiten, als die Colors hier auch häufig waren. Das war so eine Hochzeit nochmal. Und da gibt es nichts. Da wissen wir noch nicht, wie sah denn das Hotel damals aus. Das kann mir sicherlich der ein oder andere Gast auch noch sagen, aber nicht so viele haben damals fotografiert. Ne? Und insofern warte ich da jetzt noch auf den Kontakt zu seiner Mutter, damit ich die Lücke auch wieder füllen kann, damit ich weiß, was war denn hier in den 60ern, ne? Oder in den 70ern.
Wir drücken die Daumen und sind gespannt. Das sind bestimmt tolle Bilder aus dieser Zeit. Aber wir beide, Katrin, wir verlassen das Haus jetzt nochmal und biegen diesmal mit Blick aufs Wasser links ab. Also bewegen uns elbaufwärts Richtung Hamburg-Zentrum und damit Richtung Elbphilharmonie. Wir haben die immer schon so vor Augen hier.
Ja, und das Fahrrad brauchen wir diesmal auch nicht, denn bis ins Zentrum sind es zwar von hier jetzt so gute 10 Kilometer, aber hey, das ist eine Kopfreise, kein Problem, ne?
Gar kein Problem. Und auch in diese Richtung legen wir schließlich großzügig Pausen ein an den Spots, die wir euch auch ans Herz legen würden. Bis zum ersten von diesen Spots, da laufen wir vom Hotel aus, ja, so vielleicht so um die 20 Minuten. Und dann sind wir hier, nämlich im Jenischpark. Es ist für mich ja einer der schönsten Parks in Hamburg überhaupt.
Ja, und bevor wir uns dort mit euch hinbeamen, machen wir eine ganz kurze Pause und hören uns gleich sofort wieder in ein paar Sekunden.
In dieser kurzen Pause möchten wir euch ein anderes Reiseziel vorstellen, in dem man ebenfalls wunderbar draußen unterwegs sein kann. Sachsen bietet nicht nur die großen Kulturmetropolen wie Dresden und Leipzig, sondern auch das perfekte Setting zum Entspannen im Grün.
Und das in geradezu märchenhaftem Ambiente, denn das Wasserschloss Moritzburg, das kennen viele von euch aus dem Filmklassiker 3 Haselnüsse für Aschenbrödel. Und in diesem Sommer kann man die Geschichte als Open-Air-Musical erleben, in Traumkulisse direkt am Schloss.
Oder ihr spaziert durch das hübsche Meißen, bekannt für die exzellenten Weine aus dem Elbtal und für die mächtige Albrechtsburg. Und zu deren Füßen, da erstreckt sich eine zauberhafte Altstadt. Aber wenn es doch Großstadt sein soll,
dann Leipzig auf dem Wasser. Bei einer Kanutour auf dem Karl-Heine-Kanal, da präsentiert sich die Stadt als grün-blaue Schönheit mit jeder Menge attraktiven Uferplätzen. Infos und Tipps zu eurem Urlaub draußen in Sachsen findet ihr auf sachsen-tourismus.de.
Da sind wir wieder, zurück an der Elbe, mitten im Grünen, im wunderschönen Jenischpark. Und ja, hier hat man echt so ein Gefühl von Weite, oder Katrin?
Ja, bin ich total bei dir. Von der Größe ist der Jenischpark hier in Othmarschen genauso groß ungefähr wie der Hirschpark auf der anderen Seite vom Hotel. Aber die Anmutung, die ist hier wirklich eine ganz, ganz andere. Du hast hier so eine zentrale, riesige, weite Wiese mit dem Jenischhaus. Und dieses Jenischhaus, das leuchtet so richtig auf dem Grün. Das ist ja so ein sehr strenger, klassizistischer Bau in strahlendem Weiß. Und ich finde immer, das hat echt was von der Filmkulisse hier.
Ja, das stimmt total. Und zwar eher so Richtung Jane Austen, oder? Also
ja, ja.
Hier,
große
genau.
Gefühle.
Große Gefühle, Stolz und Vorurteil, genau. Und Reiter, die galoppieren hier auf der Suche nach der Liebe mit ihrem Pferd über die Wiese.
Ja, oder so ähnlich. Und nur so lange, wie die Kamera nicht gerade von der Anhöhe vom Jenischhaus auf die Elbe schwenkt, wo dann die Containerschiffe lang fahren.
Das wäre ein bisschen Stilbruch dann, ne? Ja.
Ja, wobei kulturelle Highlights, die gibt's wirklich, man kann schon sagen, geballt im Park. Denn hier sind gleich 3 Museen zu Hause. Eins direkt im Jenischhaus. Da gibt's eine Ausstellung, die einem so ganz gut das Gefühl für die Zeit der Senatorenfamilie Jenisch vermittelt. Also man sieht Möbel, Kunstwerke und natürlich eben das Haus selbst mit seinen Lüstern, mit diesen tollen Stuckdecken.
Ja, und dann gibt's eben noch 2 weitere Museen, die sind einzelnen Künstlern gewidmet. Da ist einmal das Ernst-Barlach-Haus. Ernst Barlach ist ja bekannt für seine Skulpturen, hat aber auch viele Grafiken hinterlassen. Und dann ist da noch das Museum, das Werke von Eduard Barguer zeigt. Ein Maler, der in Finkenwerder geboren wurde, also auf der anderen Elbseite. Und was ich echt ganz schön finde, ist, dass man im Museum nicht nur seine Bilder sieht, sondern von dort auch wirklich einen super schönen Blick über den Fluss hat auf seine Heimat, auf Finkenwerder.
Und weißt du, Inka, was ich am Jenischpark auch so ganz besonders mag?
Jetzt bin ich gespannt.
Es steckt wirklich eine Liebesgeschichte hinter diesem Park. wenn auch eine traurige.
Okay, also doch Jane Austen.
Ah, nicht ganz.
Um wen geht's denn?
Es geht um den Mann, dessen Ideen in diesem Park stecken. Fürst Hermann von Pückler-Muskau, also der berühmte Landschaftsarchitekt. Viele von euch kennen bestimmt den nach ihm benannten Park in Sachsen, nahe der polnischen Grenze. Dieser Pückler, der ist viel gereist und war eben in Hamburg zu Gast bei Senator Jenisch und seiner Frau Fanny. Und in die hat er sich verliebt.
Und das weiß man woher?
Man hat vor ein paar Jahren einen Briefwechsel der beiden entdeckt. Angeblich war es so, dass Jenisch Pückler eingeladen hatte. Und die beiden, die liefen dann durch den Garten. Und Pückler hat quasi so ein Feuerwerk an Ideen gezündet, um Fanny zu beeindrucken. Und der Funke ist dann übergesprungen bei ihr, aber...
Aber klingt nach Tragödie.
Naja, wie man es nimmt, Tragödie. Ne? Sie hat ihren Mann dann nicht verlassen, hat in einem ihrer Briefe dann an Pückler geschrieben, mir fehlt der Mut zu gehen, die Kraft zu bleiben.
Oh, das klingt aber wirklich traurig. Und das war's dann, oder?
Ja gut, nach dem, was überliefert ist, ja, war es das. Pückler ist abgereist, aber seine Ideen für den Park, die sind geblieben. Und viele sagen ja tatsächlich, der Jenischpark sei für sie das romantischste Stück Grün in Hamburg.
Okay, aber bei Jane Austen wäre das anders ausgegangen, sage ich nur. Trotzdem, ja, mit Sicherheit. Trotzdem, von der Romantik vielleicht jetzt einmal zu steinharter Realität. Es gibt hier nämlich tatsächlich einen sehr besonderen Stein in Laufnähe vom Jenischpark, und zwar den alten Schweden. Der ist ein echtes Schwergewicht, bringt es auf 217 Tonnen.
Ja, und er ist nicht nur richtig, richtig schwer, sondern er ist auch der älteste große Findling in ganz Deutschland. Und er heißt auch nicht einfach so alter Schwede, sondern er kommt tatsächlich aus Südschweden. Und das muss man sich echt mal bewusst machen, diese Dimensionen. Also das ist ja ein 4,5 Meter hoher und noch deutlich weiter in die Breite gehender Brocken, der sich da über ca. 300.000 Jahre von Südschweden bis Hamburg bewegt hat.
Okay, da will ich jetzt die Stundenkilometer gar nicht ausrechnen.
Das naja, 300.000 Jahre.
Okay, Stundenzentimeter quasi. Naja, da bleibt er jedenfalls jetzt erstmal hier am Elbufer. Und tatsächlich ist er quasi mittlerweile eingebürgert worden. Und zwar schon seit über 20 Jahren. Man hat ihn gefunden, als man in der Elbe gebaggert hat. Da lag er damals, 1999, in 15 Metern Tiefe. Und ja, man wusste gar nicht so richtig, was man jetzt mit dem anfangen soll. Ne? Soll man den jetzt bergen oder vielleicht einfach nur sprengen und Platz schaffen für die Schiffe hier?
Also da kann man jetzt mal retrospektiv sagen, da war Bergen definitiv die richtige Entscheidung. Mittlerweile ist er ja einer der Wahrzeichen hier in Ovelgönne. Es gibt ja gleich drei, also den alten Schweden.
Ja, und dann die berühmte Strandperle. Das ist ja mittlerweile so eine Art Strandrestaurant tatsächlich, das aber seine Tische und Stühle wirklich zum Teil direkt im Sand stehen hat und definitiv ein absoluter Lieblingstreff der Hamburger im Sommer.
Ja, und dann natürlich den Museumshafen Ovelgönne mit über 2 Dutzend historischen Schiffen wie Segler, wie Dampfschiffe oder auch Motorschiffe wie das berühmte Feuerschiff Elbe 3. Und wer Schiffe mag, wer so ein Schiffsfan ist, der kommt hier aus dem Staunen gar nicht mehr raus.
Ja, und all das liegt keine Viertelstunde voneinander entfernt und das führt natürlich auch dazu, dass hier in Ovelgönne oft richtig viele Menschen unterwegs sind. Dazu kommt noch, dass dieser Elbstrand hier ja so der erste hinter dem Stadtzentrum ist. Und neben der Strandperle, da haben sich jetzt auch weitere Imbisse hier niedergelassen. Also gleich nebenan, da gibt es zum Beispiel echt gute Pizza. Ein paar Meter stadteinwärts, da gibt es noch so einen Crepe-Stand.
Ja, also am Wochenende bei gutem Wetter, da ist hier wirklich der Bär los. Die HVV-Fähren, die kann man ja auch hier in Hamburg mit einem ganz normalen Hochbahn-U-Bahn-Ticket nutzen. Die sind voll, die Restaurants sind auch voll.
Ja, und trotzdem bekommt man ja immer noch einen Platz am Elbstrand. Ne? Also genau, so voll kann es hier gar nicht werden. Aber ich weiß schon, was du meinst. Ne? Es ist tatsächlich manchmal ganz schön wuselig hier unten. Und ja, deswegen finde ich es ab und an auch mal ganz schön, sich, weiß ich nicht, dieses ganze Setting hier, die Elbe, den Hafen und so weiter, eher mit einer gewissen, sag jetzt mal, Distanz anzuschauen, also ein bisschen von oben aufs Wasser zu gucken.
Wie auf der Lindenterrasse.
Wie auf der Lindenterrasse, genau. Und ich finde, also ähnlich gut geht das zum Beispiel am Altonaer Balkon, ne? Direkt an der Palmei.
Ja klar, der ist ja auch bei Brautpaaren total beliebt, denn das schöne weiße Altonaer Rathaus, das ist ganz nah. Und dann geht's oft für die Fotos eben auf den Altonaer Balkon. Der Blick von dort, der ist auch echt, ja, grandios. Also du siehst die Kräne, die Kölbrandbrücke. Das ist schon extrem intensives Hamburg-Setting, sag ich mal.
Total. Und mit dem Blick können wir jetzt noch ein Viertelstündchen weitergehen. Und dann sehen wir nochmal so ein ganz anderes Stück Elbufer. Und zwar direkt an den Landungsbrücken, da liegt der Antoni-Park.
Ja, den aber wirklich gar keiner so nennt, weil er bei allen nur Park Fiction heißt. Ist natürlich ein Wortspiel zu dem hier. Park Fiction, aber irgendwie passt der Name auch echt ganz gut, denn dass dieser Park hier mal Wirklichkeit wird, das war für viele lange gar nicht vorstellbar.
Nee, das ist tatsächlich der Zähigkeit der Anwohner hier zu verdanken. Park Fiction ist ja auch wirklich so ein echtes Gegenmodell, ne, zu den eleganten Landschaftspark, die wir vorhin gesehen haben. Ist alles hier so ein bisschen, ja, muss man sagen, so ein bisschen bucklig. Also wir haben hier Palmen aus Metall, Holzpaneele zum Sitzen.
Und das Ganze ist ja überhaupt erst entstanden, weil die Menschen hier in St. Pauli, wir sind mittlerweile in St. Pauli angelangt, vor 25 Jahren eben einfach nicht hinnehmen wollten, dass die letzte Brache mit Elbblick bebaut wird. Da haben sich dann alle zusammengetan, also so Nachbarschaftsvereine, Künstlerinnen, Initiativen und haben protestiert. Und zwar so lange, bis die Stadt das nicht mehr aussitzen konnte oder wollte und dann ja mehr oder weniger dem Vorschlag zustimmen musste, der gemacht wurde. Und entstanden ist damit so ein Park in Eigenverwaltung, kann man sagen. Also funktioniert auch in Hamburg.
Ja, und das alles an ein und demselben Elbufer, ne? So ganz, ganz verschiedene Orte hier. Ja, Katrin, wir sehen es ja mittlerweile längst, das ikonische Wellendach der Elbphilharmonie, und bewegen uns vielleicht jetzt mal darauf zu. Der Bau, der ist ja, also schlicht und einfach der Star am Elbufer geworden. Und irgendwie ist das eigentlich, finde ich, so ein bisschen verrückt, denn vor 6 Jahren, da wurde die Elbphilharmonie erst eröffnet und jetzt ist sie schon der Liebling aller, und das alles trotz einer Baugeschichte, die wirklich ja geprägt war von Skandalen, von öffentlicher Aufregung, von exorbitanten Preissteigerungen.
Ja, das hat, finde ich immer, es hat sowas von so einem klassischen Drama, oder? Es muss erst richtig, richtig schlimm sein, damit es am Ende großartig wird.
Happy End sozusagen jetzt, ne?
Genau, sowas Katharsisches. Tatsächlich macht die Elfi ja jetzt, wo sie fertig ist, ganz, ganz viel richtig. Also das Programm ist bunt, ist total gemischt. Der Bau ist zugänglich. Jeder kann wirklich ganz leicht hoch auf die Plaza.
Ja, wobei ich wirklich sagen würde, also wenn ihr nach Hamburg kommt, dann ja klar, geht hoch auf die Plaza und genießt den Elbblick, aber versucht unbedingt auch euch Tickets zu besorgen und wirklich richtig in die Elfi reinzukommen. Und zwar vor allem am besten in das absolute Herzstück des Hauses, nämlich in den großen Saal. Der ist schon krass, oder?
Ja, definitiv. Und wir waren ja jetzt so viel draußen unterwegs, in Parks, am Strand. Deswegen beamen wir uns mit euch nun mal rein. Und zwar mitten rein in die Elbphilharmonie, in den großen Saal, und geben euch mal so ein paar Insights. Denn wir haben uns da so ein bisschen schlau gemacht und man kann echt sagen, dass dieser Konzertsaal, obwohl er ja mittlerweile weltbekannt ist, immer noch so ein bisschen seine Geheimnisse hat.
Ja, denn hinter dieser umjubelten Akustik, da steckt eben wirklich jede Menge an Forschung und wirklich auch ein immenser Aufwand. Zum Beispiel, ja, ist dieser Konzertsaal quasi wie ein Kokon konzipiert. Also er ist schalltechnisch vom Rest des Gebäudes total entkoppelt. Und das heißt konkret, der Saal, der ist ein eigener Baukörper für sich. Der ist doppelt mit Beton verschalt und dadurch kommt hier in dem Saal wirklich auch überhaupt gar kein Hafenlärm mehr an.
Und was ja im Saal auch auffällt, wenn man zum ersten Mal reinkommt, ist diese weiße Haut aus 10.000 Gipsfaserplatten. Mit denen ist der Saal von innen so verkleidet, und ausgedacht hat sich das der japanische Star-Akustiker Yasuhisa Toyota. Und was kaum jemand weiß oder die wenige Leute nur wissen, ist, jede einzelne dieser 10.000 Gipsfaserplatten ist einzigartig. Also gibt's wirklich nur einmal.
Also wie Schneeflocken zum Beispiel.
Ja, aber ich glaube nicht so symmetrisch aufgebaut. Du hast eben in diesen 10.000 Platten Millionen von Vertiefungen, Rillen, Kerben, Erhebungen, und die streuen den Schall im Saal dann eben auf diese sehr besondere, unike Art.
Ja, und was dann auch noch dazu kommt, ist, dass man hier wirklich überall, also selbst auf den allergünstigsten Plätzen, wirklich sehr, sehr nah am Orchester, an den Musikern ist. Denn keiner der gut 2000 Plätze hier, der ist mehr als 30 Meter vom Dirigentenpult entfernt. Und die Reihen, die sind hier wirklich ja sehr, sehr steil übereinander angeordnet zum Teil. Und dadurch hast du auch eigentlich immer niemanden, der dir ja jetzt irgendwie blöd vor der Nase sitzt, ne? Also dass dein Blickfeld verstellt ist.
Ja, man redet ja immer so vom Weinbergprinzip, ne? Also es ist ein steiler Weinberg, aber das passt schon ganz gut. Und in der Mitte, da hängt ja dann dieser riesige Pilz, bei dem sich auch viele fragen, was ist das jetzt eigentlich genau? Ist gewaltig, zumindest schon mal 15 Meter breit. 10 Meter hoch. Und das Ganze ist tatsächlich ein Reflektor. Ein Reflektor, der den Klang im Raum verteilt, also auch hier wieder die Akustik perfektioniert.
Ja, wobei, da hat man dann ja tatsächlich auch ganz, ganz praktisch gedacht, ne? Denn der Reflektor, der ist nicht nur für den Klang zuständig, sondern gleichzeitig auch ein riesiger Lüster und hat so eingearbeitete, dimmbare Leuchten. Und damit, ja, kann man hier echt immer das genau richtige Licht im Saal finden.
Ja, also ihr merkt schon, liebe Hörerinnen und Hörer, ihr habt jetzt vielleicht so ein gewisses Expertenlevel für euer Konzerterlebnis im großen Saal. Also ich für meinen Teil, ich habe jetzt so Lust bekommen, ich schaue gleich ins Programm, was in den nächsten Wochen so läuft.
Ja, oder du lässt es einfach für dich organisieren sozusagen.
Mache ich auch immer gerne.
Genau, ist ja nochmal leichter. Und genau, und lässt es für dich buchen tatsächlich, denn das geht ja im Louis C. Jacob auch. Judith Fuchs-Eckhoff, die Hoteldirektorin, die hat uns erzählt, dass ihr Haus sehr eng mit der Elbphilharmonie kooperiert. Und für die Saison 2023-24, da hat sie schon etliche Tickets für ihre Gäste reserviert. Und wer das nutzt, der genießt neben der Musik ja auch gleich noch ein sehr besonderes Rahmenprogramm. Ich meine, welches Hotel hat denn schon ein eigenes Schiff mit Platz für 40 Gäste?
Wir haben ja das Glück, eine wirklich tolle eigene Barkasse zu haben, die MS Jakob. Also die fährt nur für unsere Gäste und die ist so ganz liebevoll im Stil der 50er Jahre, so Côte d'Azur 50er Jahre restauriert worden. Und das ist natürlich für uns eine tolle Gelegenheit, weil ja, wir sind ein bisschen außerhalb, aber genau das ist, das verbinden wir jetzt eben. Das heißt, diese Arrangements, die wir schnüren mit tollen Konzerten in der Elfi, das sind immer so zwei Übernachtungen, dann bringen wir unsere Gäste mit dem Bus in unser städtisches Restaurant, ins Karls, das ist ja gleich neben der Elbphilharmonie. Die Brasserie des Karls gibt es ja da schon seit 2008. Und da haben die Gäste dann die Möglichkeit, haben ein Drei-Gänge-Menü, danach gehen sie ins Konzert. Und dann laufen sie nach dem Konzert einfach zum Elbphilharmonie-Anleger und werden mit dieser Barkasse begleitet mit Käse und Wein zurückgebracht nach Teufelsbrück und von da aus dann mit dem Bus ins Jakob.
Okay, das ist dann also wirklich das Rundum-Sorglos-Paket. Beste Plätze in der Elfi und dann mit Käse und Wein auf der Kasse über die Elbe zurück. Was mich jetzt noch interessiert, wenn man in so einer exponierten Lage arbeitet, jeden Tag auf der Lindenterrasse unterwegs ist, hat dann eigentlich noch ein anderer Ort an der Elbe irgendwie eine Chance? Ich habe Frau Fuchs-Eckhoff deshalb gefragt, was eigentlich ihr Lieblingsspot an der Elbe außerhalb des Hotels ist, ob es den überhaupt gibt. Und ja, sie hat einen.
Mein Lieblingstipp an der Elbe ist, ganz ehrlich, ich darf das eigentlich auch nicht sagen, weil das ist schon so überfüllt, aber es ist Entenwerder und ist Rotenburgs Ort und ist der Heimathafen unserer Barkasse. Und da liegt sie also, wenn sie nicht für unsere Gäste fährt. Und das ist ein so ruhiges Fleckchen Erde, das ist von der Innenstadt eine Viertelstunde, 20 Minuten entfernt. Man hat nicht das Gefühl, dass man irgendwie in Hamburg ist. Direkt am Wasser, eine ganz witzige Pontonanlage mit so einem goldenen Glasaufsatz und wunderbarer Kaffee, immer tolle Kuchen. Also da fahre ich gerne mal privat hin und lasse es mir gut gehen.
Boah, das ist doch ein super Tipp zum Abschluss. Entenwerder und ja, und wirklich auch das hübsche Café Entenwerder 1, das kommt auf jeden Fall noch mit in eure Travel-List. Wobei, ganz am Ende sind wir noch gar nicht, oder?
Nee, ganz am Ende sind wir noch nicht, denn ich möchte mit dir noch einmal auf die Lindenterrasse im Louis C. Jakob. Und jetzt ist es wieder mal echt gut, dass wir hier in diesem Podcast auf Kopfreise unterwegs sind. Da können wir uns nämlich ganz einfach vorstellen, dass gerade heute ein sehr besonderes Schiff auf der Elbe an der Terrasse entlangfährt. So klingt sie. Das ist das Horn der Queen Mary II, eins der größten Passagierschiffe der Welt, aber eben nicht irgendeins.
Nee, also die QM2, wie sie auch unter Kennern genannt wird, die hat tatsächlich Kultstatus erreicht. Sie wurde eigentlich gebaut für die Transatlantikpassage. Eine der ganz klassischen Routen ist Hamburg-New York. Und was das Leben und die Eleganz an Bord angeht, da ist die Queen Mary II wirklich schon sehr an die alten Transatlantik-Liner angelehnt, so Anfang des 20. Jahrhunderts. Also sehr stilvoll, sehr elegant, ein Hauch von Titanic dabei, aber natürlich ohne Eisberg.
Dafür aber mit Musik. Also alle paar Monate ist die QM2 in Hamburg zu Besuch. Sie ist dann sozusagen der Stargast auf der Elbe und immer wenn das soweit ist, dann ist die Lindenterrasse der absolut perfekte Ort zum Schiffsspotting. Das klingt dann so hier. Edward Elgars Pomp and Circumstance halt über die Terrasse und es gibt eine wirklich beeindruckendes Farewell. Also alle schwenken Tücher, die Gäste im Restaurant lassen ihre Teller stehen, kommen auf die Terrasse.
Thomas Martin hat uns ja sogar erzählt, wenn die Queen Mary 2 kommt, dann muss die Küche eigentlich immer erstmal einen Stopp einlegen, bis das Schiff wirklich komplett durch ist. Denn egal ob alt oder jung, jeder winkt und jeder ist auch irgendwie so ein bisschen ergriffen davon.
Ja, und es gibt Salutschüsse, ne? Das hier waren jetzt welche für die echte britische Queen zu ihrem letzten Geburtstag. Also die Kanone ist ein bisschen größer als die auf der Lindenterrasse, aber da steht eben eine, die Grüße abfeuert. Und der Jubel ist riesig. Das hat was von Paradestimmung hier hoch über der Elbe.
Ja, also ich würde sagen, mit Pomp and Circumstance und dann noch Salutschüssen. Katrin, bombastischer können wir diese Episode jetzt eigentlich gar nicht beenden. Uns hat es wieder großen Spaß gemacht, mit euch zusammen unterwegs zu sein.
Ja, und wir hoffen, wir haben euch Lust gemacht auf Hamburg, auf die Elbe und auf all das, was es an ihren Ufern zu entdecken gibt. Und das ist noch einiges. Also kommt in die Stadt und schaut's euch an. Bis bald und alles Gute.